Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt sie Sigrid Brinkmann. Stig Dagerman war erst 23 Jahre alt, als die schwedische Zeitung Expressen ihn 1946 beauftragte, in das kriegszerstörte Deutschland zu reisen. Die ein Jahr später als Buch veröffentlichten Reportagen mit dem Titel Deutscher Herbst werden immer wieder neu aufgelegt, auch in Deutschland. Dagerman, der nicht nur Journalist war, sondern auch Theaterstücke, Gedichte und Prosa schrieb, litt an Depressionen und nahm sich 1954 das Leben. Seinen Roman »Gebranntes Kind« hat der Gugolz Verlag nun in einer neuen Übersetzung herausgebracht. Näheres dazu von Christoph Schröder.
Eine Kerze auspusten, so lautet der Titel des ersten, rund 30 Seiten umfassenden Kapitels von »Gebranntes Kind«. Dieses Kapitel ist in seiner düsteren Stimmung, in seinen verdichteten Motiven und in seiner unausweichlichen Traurigkeit ein Glanzstück, das als literarischer Text auch für sich allein bestehen könnte. Tatsächlich beginnt der Roman mit einem ausgelöschten Lebenslicht. Eine Frau, Alma hieß sie, ist in einer Metzgerei in Stockholm zusammengebrochen und gestorben. Gegenüber der Metzgerei hat Alma in einer kleinen Wohnung gelebt, gemeinsam mit ihrem Mann Knut und dem 20-jährigen Sohn Bengt. Knut arbeitet als Möbelschreiner, das Milieu ist proletarisch, doch Bengt ist das erste Mitglied der Familie, das die Universität besuchen darf. Bengt ist die Hauptfigur des Romans. Aus seiner Perspektive schildert Dagerman den Tag der Beerdigung von Bengts Mutter. Die Verwandten finden sich ein, der Schnee fällt, der Pfarrer spricht über die Verstorbene, doch all das rauscht an Bengt in seiner tiefen Trauer vorbei.
Es gibt keinen Trost und es gibt keinen Schutz und kein Ende und keinen Anfang. Nur die Gewissheit gibt es. Leer wie ein Grab, dass da unten seine Mutter liegt und tot ist. Unwiderruflich fort. Fort für Gebete und Gedanken, für Blumen und Gedichte und Tränen und Worte. Und das Taschentuch abwechselnd auf die beiden Augen gepresst, weint er vor Leere. Weint und weint. Denn die Leere hat mehr Tränen als irgendetwas anderes.
Gebranntes Kind ist in seiner Konstruktion auf eine ständige Spiegelung von Außen- und Innenwelt angelegt. Die Kapitel, in denen die Handlung, die insgesamt ein Jahr umfasst, vorangetrieben wird, sind den äußeren Ereignissen und Wahrnehmungen vorbehalten. In ihnen beschreibt Dagerman, wie sich im Alltag zwischen Bengt und seiner Umwelt, seinem Vater Knut und seiner Freundin Berit, eine gläserne Wand aufgebaut zu haben scheint. Bengt befindet sich in einer unaufhaltsamen Einsamkeitsspirale. Er vernachlässigt die Universität und seine Pflichten. Das Drama ist nun das Leben selbst. Die zweite Erzählebene besteht aus einer Reihe von Briefen, die Bengt sich selbst schreibt und in denen er das zuvor Erlebte reflektiert und sein zwischen Verzweiflung und spätjugendlicher Hybris schwankendes Innenleben auffaltet. Gebranntes Kind wird, das lässt sich früh erahnen, auch zu einer Ödipus-Geschichte. Schon am Tag der Beerdigung hatte Bengt einen offenbar für den Vater gedachten Telefonanruf entgegengenommen, in dem eine Frau ihn als Liebling angesprochen hatte. Der Vater hatte schon lange vor dem Tod seiner Frau eine Freundin namens Gunn. Während eines Sommeraufenthalts auf einer Schäreninsel bahnt sich in einer kalkuliert befremdlichen Szene, in der Gunn Bengt in der dritten Person anspricht, ein erotisches Verhältnis zwischen den beiden an.
»Wie alt ist Bengt?« flüstert sie und weiß nicht recht warum. »Erst 20«, murmelt er als Antwort. Dann merkt er, dass er »erst« gesagt hat. Da tritt er so nah an sie heran, wie er nur kommen kann, schließt seine heißen Arme um sie und küsst sie. Hinterher lassen sie einander los, verlassen einander ohne ein Wort. Gunn tritt auf die Veranda hinaus und bleibt lange regungslos am Geländer stehen. Bengt läuft zum Meer hinunter. Dort zieht er sich auf einem Felsen aus und gleitet ins Wasser. Er sinkt und sinkt.
Mal expressiv auffahrend, dann wieder karg und zurückgenommen ist die Sprache, in der Stig Dagerman seinen jungen Protagonisten an der Falschheit, der Verlogenheit und der Sinnlosigkeit seines Lebens verzweifeln lässt. Durch seine Affäre mit Gunn wird Bengt selbst ein Teil des Netzes aus Lügen und Verstellung, unter dem er leidet. Der Schriftsteller Aris Fioretos verweist in seinem Nachwort darauf, dass Dagerman kurz vor der Niederschrift seines Romans Kafkas Erzählung Forschungen eines Hundes in der schwedischen Übersetzung gelesen haben dürfte und vom darin mitschwingenden Heroismus des Naturalisten und der Verzweiflung des Existenzialisten inspiriert wurde. In der Tat gehören ein Hund, eine Hundeleine und die brutale Tötung des Tiers zu den Leitmotiven von Gebranntes Kind. Im letzten Kapitel schreibt Bengt in einem Brief:
Im Land der kleinen Hunde sind wir alle Falschspieler. Zum Spaß erklären wir jeden kleinen Hund zu lieben, dem wir begegnen. Deshalb kann im Land der kleinen Hunde niemand wirklich lieben.
Obsessiv getrieben von Erlösungssehnsüchten ist dieser Roman, ausschweifend und nicht frei von Längen. Ein literarisches Zeugnis seiner Epoche, aber in seiner Wucht und dem dahinter spürbaren Schmerz auch eine ungewöhnlich intensive Lektüre.
Christoph Schröner über Stieg Dagermans Roman Gebranntes Kind, erschienen im Gogols Verlag. Er hat 302 Seiten und kostet 25 Euro. Domenico Müllensiefen wurde 2 Jahre vor dem Mauerfall in Magdeburg geboren. Aufgewachsen ist er auf einem Bauernhof in der Altmark. Er hat eine Ausbildung bei der Telekom gemacht, in Leipzig als Techniker gearbeitet und nebenbei am dortigen Literaturinstitut literarisches Schreiben studiert. Auch seinen zweiten Roman lässt Domenico Müllensiefen wieder in Sachsen-Anhalt spielen. Nico Bleutke über Schnall dich an, es geht los.
Als Marcel seinen großen Schwan Steffi zum ersten Mal tanzen sieht, traut er seinen Augen kaum. Gerade hat er sich am Fallrohr der Tanzschule hochgezogen, um Steffi heimlich zu beobachten. Noch ganz außer Atem wird ihm klar, dass sie nicht nur eine unheimlich gute Tänzerin ist, sondern tatsächlich von einem anderen Planeten zu kommen scheint.
Wenn ich auch nicht viel verstand, so begriff ich doch, dass ich ihre Welt niemals kennenlernen würde. Ich lebte zwar im selben Ort wie Steffi, aber das war schon alles, was uns verband. Meine Familie gehörte zum Abschaum des Dorfes, während ihr Vater vielleicht nicht von jedem anerkannt, aber zumindest akzeptiert wurde. Und ihre Mutter spielte sowieso in ihrer eigenen Liga.
Der Ort heißt Jetzenbeck und liegt in der Altmark, nördlich von Magdeburg, jenem grauen, nebligen, kargen und flachen Land, wie es einmal heißt, in dem so viele das Gefühl haben, falsch abgebogen zu sein. Marcel ist einer von ihnen. Früher war er ein richtig guter Fußballer, aber nach der 9. Klasse ging er von der Schule ab und die Lehre als Automechaniker war nicht das Richtige für ihn. Und Steffi, deren Mutter Lehrerin ist und deren Vater einst als Vertragsarbeiter aus Kuba in die DDR kam, ist so etwas wie die heimliche Hauptfigur und zugleich der Fluchtpunkt zahlloser Sehnsüchte und Geheimnisse in diesem Roman. Domenico Müllensiefen taucht, wie schon in seinem Debütroman Aus unseren Feuern, tief in die Gefilde des vermeintlich abgehängten deutschen Ostens ein. Auch wenn man sein Jetzenbeck so in Sachsen-Anhalt überall finden könnte, sind die meisten Ortsnamen hier ausgedacht oder allenfalls an existierende Ortsnamen angelehnt. So entsteht eine halbfiktive Romanlandschaft, die mit all ihren heruntergekommenen Häusern und Kneipen, mit ihren Dorfbolzplätzen und leerstehenden Läden, über denen die Jetzenbecker Burgruine thront, durchaus überzeugend wirkt. Marcel jedenfalls kann von Jetzenbeck sein eigenes Lied singen.
Der Legende nach wurde von hier aus die Welt vermessen. Dafür benutzten die Menschen damals 4 Eisenketten, mit denen sie in alle Himmelsrichtungen liefen, und am Ende kamen sie wieder am Teich an. Wenn man da länger drüber nachdenkt, merkt man, dass das überhaupt nicht möglich ist. Aber mit diesem Stein im Teich und der Kette kann Jetzenbeck jetzt von sich behaupten, dass es der Mittelpunkt der Welt sei, auch wenn es mir wie deren Arsch vorkam.
Der Roman spielt auf 2 Zeitebenen, die von Marcel im Wechsel erzählt werden und deren Kapitel je einem Tag folgen. Die eine Ebene, die sich aus Marcels Erinnerungen speist, reicht von 1993 bis zum Sommer 2003 und zeigt ihn als Kind und Teenager. Hier hat man beim Lesen das Gefühl, dass die Eisenketten nun alle von Jetzenbeck wegführen und das Land langsam den Bach runtergeht. Und das betrifft sowohl die Verhältnisse in der Region als auch Marcels Familie. Man erlebt, wie der Vater, eigentlich ein großer USA-Fan, der am liebsten Weste und Cowboyhut trägt, immer häufiger ausländerfeindliche Parolen von sich gibt. Seinen Job als LKW-Fahrer verliert er. Dafür hilft er nun seinem Freund Dirk bei dessen Hehlergeschäften mit Nazi-Krempel und Granaten aus. Mit der Mutter gibt es nur noch Streit, was vor allem Marcels Schwester Vanessa sehr belastet. Erst recht, seit ihr großes Vorbild Steffi einfach verschwunden ist. Vanessas Beziehung mit Marcels bestem Freund Pascal verläuft nicht weniger unglücklich. Sie ist die größte Leidende und nimmt sich am Ende sogar das Leben. Die andere Ebene, gleichsam die Erzählgegenwart, spielt von Frühjahr bis Herbst 2023. Marcel ist inzwischen 36, jobbt in einem Imbiss und trägt an den Wochenenden Werbezeitungen aus. Seinen Vater, der eine Zeit lang im Gefängnis war, hat er seit 21 Jahren nicht mehr gesehen. Müllensiefen nutzt die Sprünge zwischen den Zeiten, um Konflikte zuzuspitzen oder Veränderungen der Figuren zu zeigen. Wie Marcels Familie endgültig zerbricht, wie Pascal zum arbeitslosen Alkoholiker wird, aber auch wie Steffi plötzlich wieder auftaucht und sogar einen Sohn dabei hat, was Marcel aufblühen lässt.
Vielleicht gab es sogar noch Hoffnung für sie und mich. Vielleicht würden wir unsere Beziehung aufwärmen können. Und wenn nicht, vielleicht konnten wir uns neu bzw. überhaupt kennenlernen.
Man könnte an diesem Buch so einiges bemäkeln, dass es an manchen Stellen zu verplaudert ist oder sich in Beschreibungen verliert, dass die Männerperspektive aus schnoddrigen Sprüchen, Bierdunst und Fußballseligkeit nicht selten überzogen wirkt, dass nicht immer klar ist, ob Marcels Tiraden über die Medien wirklich nur Figurenrede sind und ob in der Anlage des Romans mitbedacht ist, dass Marcel bisweilen genau jene Klischees über den Osten reproduziert, die er andernorts munter kritisiert. Dafür hat Domenico Müllensiefen ein gutes Gespür für Detailbeobachtungen und für Dramaturgie. Und auch wenn er gegen Ende seines Buches einige Rätsel löst, lässt er noch genügend Stellen angenehm offen, sei es die Frage nach Steffis Vergangenheit, sei es jene nach dem Vater ihres Sohnes. Vor allem aber gelingt es ihm, in bewusster Gegenbewegung zu Marcels rotziger Sprache, Momente feinster emotionaler Verflechtungen zu entwerfen. So zeigt er, wie Arbeitslosigkeit, fehlende Nähe und Gewalt in das Denken und Empfinden der Menschen einschneiden und für Schmerz und Angst genauso wie für Trauer sorgen können. Aber auch, dass in diesen Emotionsgemischen Hoffnungsreste aufblühen und ein Gefühl, nicht aufgeben zu wollen.
Nico Bleutke rezensierte Domenico Müllensiefens im Kanon Verlag erschienenen Roman »Schnall dich an, es geht los«. Jan Mohnhaupt hat über Tiere im Nationalsozialismus geschrieben und in »Der Zoo der Anderen« untersucht, wie Elefanten, Brillenbären und Pandas zur Zeit des Kalten Krieges für Propagandazwecke benutzt wurden. Mit keiner anderen Kreatur aber hat er sich mehr beschäftigt als mit Spinnen. Er bewundert die achtbeinigen Gliederfüßler seit seiner Kindheit und Nachrichten von der sich rasch verbreitenden Nosferatu-Spinne, die es schafft, durch die menschliche Haut zu beißen, dürfte er gelassen lesen. 52.000 Spinnenarten sind uns bekannt. Es werden täglich mehr entdeckt, was Jan Mohnhaupt zu seinem Buch von Spinnen und Menschen inspiriert hat. Ich habe ihn gefragt, warum es vielen Menschen so schwerfällt, diese zarten Tiere zu mögen, zumal wir ohne sie vor lauter Insekten ersticken würden.
Also die Angstforscher glauben, dass es evolutionär bedingt ist, dass in der Menschheitsgeschichte irgendwann mal besonders gefährliche, große Spinnen gelebt haben. Und die Menschen damals, die Angst davor hatten, sind eben nicht gebissen worden, haben überlebt und haben das dann an ihre Nachkommen weitergegeben. Über diese Spinnen gibt es aber gar keine Beweise. Also wir leben eigentlich in den Zeiten der größten Spinnen heutzutage und so macht das nicht so viel Sinn. Dann gibt es noch die andere Theorie, dass es kulturell bedingt ist einfach, weil wenn man sich anschaut, in welchen Regionen der Erde die Menschen eigentlich am meisten Angst vor Spinnen haben, da sind es vor allem Europa und andere westliche Länder und Kulturregionen, in denen vor allem das Christentum stark verbreitet ist. Und die Spinne ist im Christentum halt schon lange ein Tier des Bösen und so spricht sehr viel für diese kulturelle Theorie. Eine Mittelvariante gibt es dann auch noch. Da ist es so ein bisschen evolutionär, ein bisschen kulturell, nämlich wenn Eltern oder Verwandte kleinen Kindern irgendwie diese Angst zeigen und sei es nur durch kurze Reaktionen, ganz unbewusst, dass man irgendwie plötzlich aufschreckt, wenn eine Spinne über den Tisch läuft. Also es gibt so eine gewisse Preparedness dafür, die aber nicht jetzt von vornherein da ist, sondern man braucht halt diesen Impuls eines Erziehungsberechtigten.
Im Kapitel Mittleren zwischen Himmel und Erde vollziehen Sie einen Perspektivwechsel und schreiben aus Sicht der Spinne. War das eine Möglichkeit für Sie, die Fantasien über Spinnen, die ja weltweit existieren, zu bündeln?
Ja, genau. Das war mein Ansinnen. Einmal, weil ich beim Recherchieren gemerkt habe, es gibt so unfassbar viele Geschichten Und es sind ja immer nur Geschichten von Menschen über die Spinne. Und die echte Spinne spielt ja keine wirkliche Rolle, sondern das ist das, was sich Menschen über Spinnen denken. Und so war es eigentlich da möglich, diese Spinne, die es in dem Sinne nicht gibt, sondern eine symbolische Spinne ist, als Figur aufzugreifen und sie erzählen zu lassen, was die Menschen alle über sie erzählt haben. Denn erst durch diese Erzählung ist diese Spinne ja erst entstanden.
Sie haben für Ihr Buch Gespräche mit Fachleuten geführt, die psychoanalytische Deutung der Spinne als Traumsymbol referiert und eine Fülle von Betrachtungen von Philosophen und bildenden Künstlern eingearbeitet. Repliken der 9 Meter hohen, 8 Tonnen schweren Mutterspinnen-Skulptur von Louise Bourgeois stehen in Europa, in Asien, in Nord- und Südamerika. In der Literatur stechen J.R. Tolkien und Emine Sefgi Özdamar heraus. Ihnen, Herr Monaupt, ist aufgefallen, dass durch die Geschichten der Büchner-Preisträgerin sehr viele Spinnen laufen. Warum ist das so?
Ja, die Einzige, die mir darauf eine Antwort geben konnte, war Frau Özdamar selber. Und sie hat sich das erklärt, dass es da eine Familiengeschichte gibt. Nämlich ihr Vater hat, als sie noch in Istanbul lebten, immer, wenn eine Spinne über den Weg lief, diese aufgenommen und seinen Kindern gesagt, ihr dürft niemals die Spinnen töten, denn das sind unsere verstorbenen Ahnen. Und in dem einen konkreten Fall sogar der verstorbene Bruder von Frau Özdamar, der sehr jung gestorben war. Und so hat der Vater von ihr direkt seine ganz positive Assoziation hergestellt. Und die Spinnen, die sie umgeben haben, und die waren halt immer da, denn sie wohnten in einem sehr alten Haus, das aus Holz gebaut war. Diese Spinnen konnten dann eben gut diese vielen verstorbenen Vorfahren sein, weil sie eben überall waren. Und ja, diese Spinnen ziehen eben weiter in ihre Fäden durch ihre Bücher, tauchen zwischen den Zeilen und ganz konkret in den Texten auf. Und ich habe so eine zugewandte Haltung zur Spinne selten gelesen.
Die Mitte des 17. Jahrhunderts geborene Zeichnerin Maria Sibylla Merian ist berühmt für ihre detailreichen Abbildungen von Pflanzen, auch dafür, dass sie deren Entwicklung festhielt, ebenso wie Insekten, die sich auf Blüten auf den Pflanzen niederlassen und ja, die sie gezüchtet hatte. Ist Ihr Buch auch eine Art dankbarer Geste gegenüber Pionierinnen der Insektenforschung, wie Maria Sibylla Merian eine war?
Ja, durchaus. Und nicht nur für Sibylla Merian, sondern auch für viele andere Forscherinnen, Künstlerinnen. Denn gerade in unserem Kulturkreis, so im westlichen christlichen Abendland, ist ja die Spinne immer wieder auch assoziiert worden mit gefährlicher Weiblichkeit. Also mit Frauen, die sich nicht konventionell den klassischen Rollenklischees entsprechend verhalten. Und es waren dann oftmals immer wieder Frauen, die gerade in Forschung zu Spinnen und auch in den Beziehungen zu Spinnen einen neuen Weg eingegangen sind. Und unser Wissen über Insekten, aber auch über Spinnen wäre deutlich ärmer sicher gewesen, wenn Maria Sibylla Merian nicht damals in See gestochen wäre und dann nach Suriname, nach Südamerika gereist wäre. Eine Reise, die ja auch wahrscheinlich heute noch nicht alltäglich wäre. Also wenn eine alleinerziehende Mutter alles hinter sich lässt und sagt, ich wandere jetzt aus mit meiner Tochter, um dort zu forschen, würde man wahrscheinlich heute auch sagen, oh, das ist aber ganz schön mutig. Und von solchen Frauen dachte ich, und gerade in Bezug zu Spinnen, müsste mehr gesprochen werden.
Spinnen gehören zu den ältesten Fossilien. Allein die Tatsache, dass sie über 300 Millionen Jahre alt sind, flößt mächtig Respekt ein. Sie, Herr Monhaupt, waren 13, als Sie eine Vogelspinne geschenkt bekamen. Ihr Tier wurde 24 Jahre alt. Was fasziniert Sie so anhaltend an diesen Tieren, die ja doch auch Überlebenskünstler sein müssen?
Also allein sie zu sehen, wie sie sich bewegen, wie grazil man mit 8 Beinen umgehen kann, dann immer diese häufig völlig andere Wahrnehmung der Umwelt, also dass die meisten Spinnen ja über Erschütterungen und Luftschwingungen die Welt wahrnehmen. Und es ist einfach eine ganz andere Form der Kommunikation, der Wahrnehmung ist, in die wir uns auch nur ganz bedingt hineinversetzen können. Und diese Tiere zu beobachten und einfach auch zu sehen, wie sie leben, hat mich mit 8 Jahren, mit 13 Jahren und auch heute immer fasziniert und wird mich wahrscheinlich auch immer packen und mich immer faszinieren.
Jan Monhaupt, sein Buch von Spinnen und Menschen ist im Hansa Verlag erschienen. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels meldet, dass Jugendliche in den vergangenen Jahren mehr Bücher gekauft und geschenkt bekommen haben. Zwischen 2019 und 2023 sind die Zahlen um knapp ein Drittel gestiegen, am stärksten in der Altersgruppe der 16- bis 19-Jährigen. Für den Börsenverein ein Beweis dafür, dass die Digital Natives keineswegs für das Lesen verloren sind. Auf die Nachrichten folgt die Sendung Forschung aktuell. Darin erfahren Sie mehr über die globale Inventur des Plastikmülls. Für den Büchermarkt verabschiedet sich Sigrid Brinkmann.